DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und diese Woche stand ganz im Zeichen des Staatsbesuches des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der war, das ist bei Staatsbesuchen so üblich, 3 Tage in Deutschland. Ich habe gelernt, man ist dann nicht nur in Berlin, in der Hauptstadt, sondern mindestens noch bei einem in einer anderen Stadt. In Deutschland war das jetzt Dresden. Und die Bild-Zeitung schrieb, Macron verzaubert Deutschland. Und alle Beteiligten betonten, wie wichtig und gut das deutsch-französische Verhältnis ist. Und in Dresden, da wurde Emmanuel Macron zugejubelt, ehrlich gesagt, wie wenig anderen Politikern, aus Deutschland zumindest, zugejubelt wird dort. Also, wir sprechen darüber und wir fragen uns, wie ist das deutsch-französische Verhältnis wirklich? Wie ist das Verhältnis zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz? Wie weit gehen die Vorstellungen der beiden Länder über das, was in Europa in Zukunft passieren muss, auseinander? Und ich habe dazu den perfekten, das muss ich sagen, den perfekten Gesprächspartner, der mit 26 Jahren, und das ist schon ein paar Jährchen her, als erster Deutscher überhaupt im Kabinett eines französischen Premierministers saß als Berater. Darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich auf Christoph Gottschalk. Lieber Christoph, du musst natürlich erstmal das erklären mit dem Berater eines französischen Premierministers. Welcher Premierminister war das? Wie wird man als deutscher Berater eines französischen Premierministers?
Lars, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Dann bewirbt man sich natürlich nicht und es geht nicht über konventionelle Wege in das Palais Matignon, wie es heißt, der Amtssitz des Premierministers. Das waren Zufälle. Ich war schon immer, eigentlich schon seit Ende der Schulzeit, sehr engagiert für den europäischen Gedanken. Ihr könnt heute sagen, ein europäischer Aktivist. Überparteilich war dann Präsident des Europäischen Jugendparlaments. Und 2003 gab es das 40-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages. Der Élysée-Vertrag ist sozusagen die Grundlage dieser sogenannten deutsch-französischen Freundschaft im Kanzleramt. Und damals, vielleicht erinnerst du dich, flog sozusagen der gesamte Bundestag nach Paris und die Tag in Versailles gemeinsam mit den französischen Abgeordneten. Und dann einen Tag später gab es die große Festlichkeit in Berlin und Kanzler Schröder lud ein ins Kanzleramt. Da gibt es ja diese große Halle unten mit den Treppen. Und da lud er nicht nur wichtige Persönlichkeiten aus Deutschland und Frankreich ein, sondern vor allem noch, 200, 300 Jugendliche, ähnlich wie wir das gestern erlebt haben bei Macron in Dresden, ein, um zu diskutieren. Und ich wurde gebeten, die Fernsehdebatte, die live 90 Minuten im Fernsehen übertragen wurde, zwischen Präsident Chirac und Kanzler Schröder zu moderieren. Was eine große Herausforderung war, weil ich das natürlich live im Fernsehen noch nie machte. Und diese Debatte schlug insofern ein, weil damals die beiden erstmals ihr Veto zur Intervention im Irak öffentlich machten, ja, dass sie im Sicherheitsrat ein Veto zu werden. Dadurch hatte das tatsächlich eine weltweite Öffentlichkeit. Und der Zufall wollte es so, dass Chirac am Tag vorher sagte, wir sollten erstmals doch mal einen Deutschen ins Kabinett aufnehmen, um die deutsch-französische Freundschaft auch mit Taten zu untermauern. Und dann bekam ich Wochen später einen Anruf, ob ich mir eigentlich vorstellen könnte, mich dort einmal vorzustellen. Ich sei empfohlen worden als sozusagen überparteilicher kleiner Mensch von der Straße, der aus der Zivilgesellschaft heraus diese Position machen könnte. Und dann waren es viele Zufälle, da haben sich dann, glaube ich, über 30 Leute auch tatsächlich vorgestellt. Und dann haben sie sich für Christoph aus Berlin entschieden.
Cool. Wie lange warst du das dann?
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Das war etwas mehr als 2 Jahre. Das endete damit, das war für den Premierminister Jean-Pierre Raffarin, alles noch unter Präsident Chirac, weil damals gab es ja die große Abstimmung in verschiedenen Ländern zum Europäischen Verfassungsvertrag, der genau in dieser Zeit ja erarbeitet wurde vom Europäischen Verfassungskonvent in Frankreich, spektakulär und unverzeihlich scheiterte und mit diesem Moment dann auch die Amtszeit des Premierministers vorbei war. Und dann wird in Frankreich automatisch das gesamte Beraterkabinett entlassen.
Aber umso besser für uns, du hast diese Erfahrung da gemacht, du bist seitdem auch dem Land verbunden, du arbeitest, man könnte gar nicht alles, was du machst, zusammenfassen, arbeitest als, hast lange als Berater, aber hast zuletzt für das The New Institute in Hamburg gearbeitet, bist aber ein intimer Kenner, insbesondere Frankreichs und natürlich auch der deutschen Politik. Und deshalb ist umso interessanter natürlich, dass wir ausgerechnet in dieser Woche zusammensitzen, wo Emmanuel Macron in Deutschland war. Erstmal dein Eindruck. Der wurde hier tatsächlich deutlich mehr gefeiert als die meisten deutschen Politiker. Manchmal musste ich dran denken, das ist ein bisschen übertrieben, aber an die Tage, als Barack Obama nach Berlin kam, da war ich dabei und dachte so, meine Güte, so das würde sich, kein deutscher Politiker würde jemals so gefeiert werden. Kein deutscher Politiker würde auch jemals so auftreten. Ein bisschen ist es so, man hat das Gefühl gehabt, die Deutschen mögen diese französischen Präsidenten lieber als ihren eigenen Bundeskanzler. Deutlich.
Wunderbar, gleich, Lars. Ich habe gestern Abend tatsächlich, als ich an unseren Podcast dachte, rein emotional, weil man geht da ja auf dünnes Eis, wenn man diese großen Namen im Munde hat, aber auch gedacht, ich war auch damals an der Siegessäule, als Obama sprach. Das ist anders. Nochmal, dass alle sich denken, wir machen da jetzt sozusagen das Gleiche draus. Aber was wir dort erlebt haben gestern in Dresden, dass einem Redner, der sozusagen auch Staatsfrage daherkommt, zugejubelt wird, das ist wirklich extrem außergewöhnlich und das ist nicht nur, weil da irgendwie das Publikum gecastet wurde oder sowas, sondern weil wir Deutschen offensichtlich auch gerne mit guter Sprache und einer gewissen Portion von Pathos und einer Wortgewalt, die sozusagen auch überlegt ist, doch auch angesprochen werden möchten. Ja, wir sagen ja oft, die Deutschen sind da ganz trocken und wir mögen sowas nicht und haben eine höchste Skepsis, wenn sowas durch die Tür kommt, aber wenn jemand doch einfach mal diese Worte, die auch Steinmeier so im Munde führte zur Eröffnung von, das geht hier um Leidenschaft und im Mut, dann klingt das alles so, ja, wir verstehen das Wort, aber es ist so ein bisschen kantig und hölzern noch. Wenn man dann aber Macron erlebt, das ist ja eine körperliche Erfahrung sozusagen zu merken, dass der wirklich hochgradig Leidenschaft für eine große Liebe wirbt und das ist Europa.
Und ich habe heute mal gelesen, sozusagen die Rezension von Macron, eine fand ich schön, er sei aufgetreten wie eine Mischung aus Robert Habeck und Christian Lindner. So, man versteht, was darunter gemeint ist. Er war aber das Gegenteil. Und da sind wir an dem entscheidenden Punkt und an der entscheidenden Frage. Er war natürlich auch in seinen Auftritten das Gegenteil von Olaf Scholz. Und er war auch inhaltlich. Und wir gehen jetzt nach und nach alles durch, das Gegenteil von Olaf Scholz. Man kann es, glaube ich, so sagen, dass, du verbesserst dich immer, wenn ich Quatsch rede, dass Emmanuel Macron das ganz große Bild ausgemalt, das immer mit viel Pathos, die Vision entwickelt, das ist sozusagen der französische Beitrag, und die deutsche Gegenfrage ist dann immer, wer soll das bezahlen? Wie wollt ihr das finanzieren? Und bewegt sich das sozusagen, das kann man das mit diesem Vergleich, das grundsätzliche Verhältnis, das grundsätzliche Auftreten von Macron und Scholz beschreiben? Der eine, der immer das ganze große Ganze sieht, und der andere, der sich immer fragt, ja, ich auf das Detail kommt an, und wie können wir das umsetzen, und lass uns lieber die Politik der kleinen Schritte machen, bevor wir die großen Versprechungen raushauen.
Ich finde, das ist gut beschrieben, und man könnte jetzt auch wohlwollend noch Kanzler Scholz sagen, er geht dann sehr differenziert an die Sache ran, wägt ab und ist besonnen. Wenn wir jetzt aber kurz das Kästchen ein bisschen größer machen, diese Art der Unterschiede, wie du sie gerade beschrieben hast, die gab es schon immer. Das ist wirklich keine Neuigkeit. Und nicht deshalb sind wir in so etwas, wie manche sagen, einer Krise des deutsch-französischen Verhältnisses. Wir hatten immer so unterschiedliche Herangehensweisen und Rollen, wenn man so will, aufgrund unterschiedlicher auch Staatsverständnisse. Was aber hier so wichtig ist, ist das, was verloren gegangen ist an der Stelle, ist dieser ganz natürliche Reflex, der deutsch-französische Reflex, jetzt mal in Berlin insbesondere, we call Paris first. Mhm. Ja, also einfach zu sagen, egal was ist, egal welches Problem ist, egal welche Herausforderungen wir geopolitisch haben oder innerhalb der Union, der erste Anruf geht nach Paris, weil wir wissen, wenn wir beide miteinander Differenzen überbrücken, dann sind die erfahrungsgemäß sehr brauchbar für andere. Und dieser Reflex, und das ist die Krise, ist weg. Ja, und bei Macron ist auch nochmal wichtig, dass er, und man kann ganz viel Kritisches über Macron auch bitte sagen, aber in einer gewissen Weise sehr authentisch ist. Weil wenn wir uns mal erinnern, 2017, und ich gebe zu, dass ich Gänsehaut hatte, als er sozusagen zu den Klängen der Europahymne oder an die Freude nach der erfolgreichen Wahl durchs Louvre zog und da seine Antrittsrede hielt, diesen Bogen, den spannt er ja jetzt weiter und versucht, diese Legacy zu Ende der Amtszeit zur Realität zu machen und zu Ende zu bringen. Und das ist natürlich eine enorm große Geste. Und die ist natürlich auch verbunden mit dem Anspruch, ich führe Europa jetzt in diese Stärke und Souveränität. Und das gleichzeitig in einer Phase, wo Kanzler Scholz, vielleicht auch aus guten Gründen, das will ich jetzt gar nicht so unbedingt werten, mehr nach Washington guckt und die enge Bindung mit Biden sucht. Und vielleicht ein bisschen stillen Runden sind, sich fragt, was macht denn Emmanuel da jetzt schon wieder? Und warum mit so großen Worten? Und dass dann, abschließender Satz, auch in Deutschland die Leute, wenn sie ihn zuhören, Funkel in die Augen bekommen, gibt dem Ganzen natürlich noch eine ganz schöne Wucht.
Aber ist das Kernproblem, dass Olaf Scholz in jeder Krise als erstes den Hörer in die Hand nimmt und Joe Biden anruft und auch das Gefühl hat, wir Deutschen, wir Europäer müssen immer den Schulterschluss mit den Amerikanern, / mit der NATO suchen, egal was ist. Während Emmanuel Macron eher denkt, wir Europäer müssen so stark werden, dass wir einerseits ohne die Amerikaner, ohne die Schutzhilfe der Amerikaner auskommen können, im Zweifel vielleicht sogar ohne den Verbund in der NATO, was ja auch wieder Schutzhilfe der Amerikaner wäre. Das ist das, was die beiden tatsächlich inhaltlich im Moment am stärksten trennt.
Richtig. Und es ist nicht unbedingt, sagen wir mal, das Kernproblem. Es ist eine relevante Säule dieses Problemfeldes. Was viel relevanter ist, diese großen Unterschiede, die du auch benannt hast, die wurden früher immer mit sehr viel Fleiß, Arbeit und so einer wohlwollenden Gelassenheit dem anderen gegenüber überbrückt und, wenn man so will, weggearbeitet. Ja, weil man gesagt hat, das ist wichtiger als alles andere. Und das scheint, wenn man mit Menschen, insbesondere in Paris, redet und auch im Umfeld des Berliner Regierungszirkels, in weniger der Fall gewesen sein zuletzt. Und wenn man das dann, also diese fehlende Zugewandtheit, die fehlende Arbeit verbindet noch, und da bist du ja ein intimer Kenner der Persönlichkeitsstruktur unseres Kanzlers, mit einem Habitus, der, sagen wir mal, sowieso jetzt nicht von so sofortiger Herzlichkeit, Wärme und Lust auf Konversation geprägt ist, dann kriegst du einfach ein Püree, eine Mischung, die dieses Krisenhafte manifestiert. Und warum reden wir jetzt drüber und warum ist es so ernst? Weil es zu einem Zeitpunkt passiert, wo das erste Mal seit Jahrzehnten diese große Erzählung und diese große Geschichte von Europa, sie sei eine von Krieg und Frieden, warm wird und es, wann, wenn nicht jetzt, ein Moment da ist, wo wir eine solche funktionsfähige Achse bräuchten, weil es geht hier um einen Aggressor, es geht um potenziell Kriegsfragen. Und genau in diesem Moment erleben wir jetzt teilweise Missstimmung und auch sogar Streit auf offener Bühne. das alles zusammengemischt ist das Problem.
Das klingt aber so ein bisschen so, als ob sozusagen das Kernproblem, und das ist glaube ich auch so gewesen, dass Frankreich einen anderen Blick auf die Welt hat als Deutschland, dass Deutschland immer die stärkere Nähe zu den Amerikanern gesucht hat. Das hat es gegeben, aber die Vorgänger von Olaf Scholz haben das mit den Vorgängern von Emmanuel Macron, du hast es eben schön gesagt, so überspielt, wegmoderiert. Und man hatte ja den Eindruck, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, von Kohl und Mitterrand, erinnern wir uns Hand in Hand am Soldatenfriedhof, von Gerhard Schröder und Chirac, Arm in Arm. Das wären ja auch alles keine, vielleicht sind es Freunde gewesen, ja. Aber da hatte man immer den Eindruck, zwischen die passt nichts. Jetzt sieht man Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Für mich, das ist eines der Momente, in dem man erkennt, was das Problem ist. Macron fährt vom Kanzleramt vor, geht auf Scholz zu. Scholz geht auf ihn zu. Was ist Macron? Deutet an, dass er ihn eigentlich in den Arm nehmen will. Merkt aber, dass Scholz diese Umarmung natürlich nicht möchte. Berührt ihn dann aber so freundschaftlich auf der Schulter. Scholz zögert einen Moment und dann ganz zaghaft macht er auch so eine Bewegung, so eine Körperbewegung, aber irgendwie lässt diese körperliche Nähe gar nicht zu. Und dann sieht man das und denkt, okay, bitte, zwischen den beiden, wie man so sagt, da ist nichts, da ist keine, also das, von Männerfreundschaft müssen wir gar nicht sprechen, da ist gar keine Chemie. Und ich glaube, das wahrscheinlich, das musst du jetzt mal sagen, so ein Typ wie Emmanuel Macron und die Franzosen, wo ja viel über Körperlichkeit, über Herzlichkeit kommt, natürlich ein Problem haben mit so einem extrem unterkühlten Menschen wie Olaf Scholz, der zugegeben so ist, wie er ist. Aber das ist natürlich nichts, mit dem er da die Herzen Macrons, das Herz Macrons für sich gewinnt.
Exakt. Ich glaube, wir wissen noch einmal ganz kurz, wenn wir das auseinanderklappen, wir dann gucken, Scholz ist ja jetzt nicht so, weil Macron da so groß vom Kanzleramt vorfährt und ihm das alles zu umarmend ist, sondern der ist so mit allen Staatsgästen, sagen wir mal so. Das Problem ist einfach nur, dass das in Frankreich ganz besonders wahrgenommen wird und es noch wichtiger wäre, dort eventuell auch mal über den Schatten zu springen und auch körperlich Signale zu setzen. Weil was so wichtig ist, diese Nähe, die du gerade zitiert hast bei diesen berühmten deutsch-französischen Paaren, die war teilweise überhaupt nicht am Anfang vorhanden. Ja, wenn wir jetzt mal Chirac und Schröder nehmen, erstens in der Sozialisation eines Schröders und wie er auch in der internationalen Politik groß geworden ist, gab es überhaupt keine Gründe, dass er eine hohe Affinität zu Frankreich hätte oder so. Sie hat ja sich auch hart erarbeitet und die beiden waren massiv zerstritten noch. Gipfel, Nizza, 99 und so weiter. Da gab es ganz viele Differenzen, die dann aber hat so einen Klick gemacht, überwunden wurden und so klar wurde, wir müssen da ganz viel investieren. Und dann ist das passiert und dazu gehören auch, und da machen sich ja deutsche Kommentatoren manchmal drüber lustig, natürlich dazu gehört eine Symbolik. Und Symbolik ist auch so etwas wie Umarmung. Symbolik ist so etwas wie ein großes gemeinsames Fest, was man feiert. Es ist bei Chirac und Schröder war es sehr beeindruckend, dass die auch immer sehr viel Nähe und bewussten Kontakt zu den jeweiligen Ehefrauen nochmal gesucht hatten und das auf so einer ganz informellen Ebene mit viel Fröhlichkeit versehen haben. Das kann man jetzt alles veralbern. Es ist aber ein super Teppich und eine sehr, sehr gute Grundlage, dann mehr Vertrauen zueinander zu haben, wenn es richtig ernst wird. Und im Kanzleramt sicherlich gibt es manchmal so ein bisschen wie so ein, ich will fast sagen, eine Art von Genervtheit, dass die Franzosen so kompliziert sind oder zu spät kommen oder mimosenhaft sind oder sich nicht festlegen und so weiter. Aber es braucht einfach, das meine ich mit dieser Zärtlichkeit dem anderen Land gegenüber, eine enorme Empathie zu verstehen, dass es hier einfach eine spezifisch andere Ansprache manchmal braucht, manches zelebraler ist. Und da war übrigens dieser Staatsbesuch wirklich gelungen bis hierher. Bis hierher war es natürlich auch, sagen wir mal, eine Party und jetzt gerade sind die am Arbeiten, während wir miteinander reden, dann können wir das morgen nochmal bewerten. Aber das ist bisher wirklich in vielerlei Dingen richtig gut gelaufen und da haben auch die Deutschen meiner Ansicht nach die berechtigte Kritik der letzten Monate doch ernst genommen und etwas jetzt ein bisschen anders gemacht.
Aber eben Scholz kann dann nicht über seinen Schatten springen. Du hast es eben gesagt, Scholz behandelt Emmanuel Macron genau wie jeden anderen Staatsgast und das ist natürlich nicht das, was die Franzosen sehen wollen, sondern man möchte ja diese innige Freundschaft, diese innige Beziehung, die muss sich ja auch in irgendwas ausdrücken. Und das kann Scholz. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob du auch von der Geschichte gehört, es gibt diese Geschichte, dass Emmanuel Macron bei einem Treffen, glaube ich, in Paris, dann irgendwie gesagt hat zu Olaf Scholz, wollen wir jetzt nicht noch ein Glas Wein trinken? Und dann heißt es, Olaf Scholz soll gesagt haben, nee, ich muss morgen, so sinngemäß, ich muss morgen früh raus, ich muss noch viel arbeiten, ich bin auch müde. Vielen Dank. Kann ich mir fast nicht vorstellen, würde aber zu all dem passen, worüber wir gesprochen haben. Das ist dieses, dieses mangelnde Gespür dafür, was mit unterschiedlichen Partnern wichtig ist. Ich finde, das einzige Mal, wo er das aufbringt, so von der Außenbetrachtung, ist in dem Gespräch mit Joe Biden. Das scheint gut zu funktionieren, aber vielleicht auch, weil die beiden sich so ähnlich sind.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, bei Joe Biden funktioniert es sehr gut und ich möchte auch keinen falschen Eindruck erwecken. Olaf Scholz ist ein extrem höflicher, offener Mensch auch auf seine Art. Er behandelt den jetzt sozusagen definitiv nicht schlecht, lässt sich aber nicht auf eine andere Klaviatur ein, ja, von Symbolik und dessen, was, also da die Anekdote jetzt eins zu eins kenne ich nicht, man kann sie sich vorstellen. Aber ich glaube, es braucht einfach ein Bewusstsein dafür, dass der informelle Raum von Politik, den sagen wir mal auf eine sehr maskuline Art natürlich, und das wollen wir nicht mehr, aber früher Menschen wie Kohl und andere bis hin zu Saunagängen ausgespielt haben, dieser Raum dieser grauen informellen Verständigung ist wichtig, weil dort einfach, das ist doch bei uns allen so, Vertrauen entsteht. Und Vertrauen entsteht nicht durch ein gutes Treffen, sondern durch 15 gute Treffen und vielleicht von den 8 Stück, die gar nicht in der Klasse vorgekommen sind. Wo man einfach, Freundschaft ist ein großes Wort, aber sagen wir mal, sehr vertrauensvoll eine gemeinsame Basis entwickelt, wo man lachen kann und wo man sich vor allem in Momenten, wo es kritisch wird, etwas verzeihen kann. Und wo es jetzt nochmal ernst wird, Lars, wenn wir geopolitisch natürlich drauf gucken, weil jetzt gerade in den letzten Tagen, das ist mir sehr aufgefallen, versucht man diese Krise natürlich ganz klein zu reden und der den Zauber dieser Freundschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Ich bin der Erste, der sich das wünscht. Aber es gibt Gründe, dass das wirklich schwierig war in den letzten Monaten. Und wenn wir mal zurückgehen, durch der Sicherheitskonferenz im Februar, eines der entscheidenden geopolitischen Treffen, gerade in einer Zeit von Krieg und Frieden, war überhaupt keine Gemeinsamkeit. Da sind die noch nicht mal gemeinsam aufgetreten. Da haben die auch nicht gemeinsam, was sie hätten machen können, gewisse Resolutionen oder Einigungen unterschrieben. Dann kam die berühmte Paris Conference, die Macron einberufen hatte zur Unterstützung der Ukraine, wo diese berühmte Pressekonferenz stattfand, wo das Wort der Bodentruppen in den Raum geschoben wurde. So, das ist schon ernst. Und deshalb braucht es umso mehr in solchen Momenten halt eine idealerweise menschliche Nähe oder Verständigung, um das der Anschein aufzufangen und nach vorne zu bringen. Denn das, was die jetzt bieten sollten, wenn sie schon so große Worte jetzt auch die letzten 3 Tage im Munde geführt haben, ist nichts anderes als Führung Europas.
Genau.
Das braucht Vertrauen aller anderen.
Und irgendwie, man kann man eigentlich Scholz vorwerfen, dass er nicht alles versucht hat, dieses Vertrauen herzustellen. Ich erinnere mich an die Klausurtagung der beiden Kabinette in Hamburg, ja, wo es dann diese schönen Bilder gab, wie dann in Blankenese Emmanuel Macron Fischbrötchen essen musste. Und Emmanuel Macron hat das gemacht. Es gibt diese Bilder, Scholz und Emmanuel Macron treffen sich in Scholz' neuer Wahlheimat Potsdam und gehen dann so hemdsärmlich miteinander essen. Man hat den Eindruck, Scholz hat schon alles versucht. Das Problem ist natürlich so, er ist so, wie er ist. Er ist, wie hat sehen das viele in diesem Podcast, die ihn auch gut kennen, sagen, er hat natürlich diese Möglichkeit, Smalltalk zu machen, nicht? Und weil er diese Möglichkeit nicht hat, kommt er halt so richtig mit den anderen Regierungschefs nicht in Kontakt, egal wie oft die sich sehen. Aber man kann ihm den Vorwurf nicht machen, dass er es nicht versucht. Oder?
Ja, also ich meine, das zu versuchen über ein Fischbrötchen ist schon eine ausgesprochen kreative Art, Rehe herstellt zu wollen mit einem französischen Staatspräsidenten. Also das, du hast ja recht, es gibt sozusagen Plattformen, Räume, die man geschaffen hat, um diese auch sehr, das meine ich positiv, ritualisierte deutsch-französische Freundschaft natürlich stattfinden zu lassen. Es wäre ja noch schöner, wenn man jetzt nicht mehr regelmäßig den französischen Präsidenten einlädt oder mit dem was macht. Aber das über so ein Fischbrötchen zu machen, das ist schon im besten Fall komisch, aber es ist auch irgendwie tragisch, ja, so. Und ich finde, das ist selbstverständlich, dass er all diese Dinge gemacht hat und nicht irgendwie etwas, was man jetzt nochmal hervorheben sollte. Aber darüber hinaus passen dann die großen Worte von, wir wollen ein souveränes Europa bauen, der deutsch-französische Motor funktioniert, wir übernehmen Führung, wir wollen das unabhängiger machen von Amerika, wobei die beiden das natürlich anders formulieren würden und so weiter. Das braucht schon eine Entschlossenheit. Und ich finde auch, das braucht eine Ernsthaftigkeit. Und die hat mir dann gefehlt, vor allem wenn ich jetzt diesen Bogen nochmal erwähne, eben von der Sicherheitskonferenz über Paris Conference und so weiter, bis jetzt zu sagen, wir meinen das richtig ernst und wir meinen das auch richtig ernst mit dem Weimarer Dreieck. Da gab es ja jetzt, also mit der Zusammenarbeit in Polen, ein tolles Treffen mit Tusk Berlin und da wird es auch weitergehen. Aber das könnte jetzt sozusagen das Labor europäischer Kreativität, Innovation und Führung werden. Und das braucht halt wirklich mehr als Arbeitstreppen, da bin ich ganz sicher. Ich meine, was wäre das gewesen? Jetzt werde ich ganz kurz pathetisch, wenn man dieses, wenn wir heute Abend nach dem Treffen des Ministerrates und so weiter in Meseberg steigen die beide mit Ursula von der Leyen in den Nachtzug nach Kiew und Tusk steigt zu und morgen liefern die da ab vor Ort. Mhm. Ja, das ist eine Mischung natürlich aus Symbolik und so weiter. Und wir kennen jetzt auch lauter Gegenargumente, die sagen, wir ein Schild, aber das braucht es, weil sonst verhallen diese Worte und fällt es vielen Beobachterinnen und Beobachtern, die jetzt nicht so tief so stecken wie du und teilweise ich auch, glauben es aber nicht mehr.
Aber das ist das Kernproblem, dass Scholz natürlich an die Kraft dieser Symbolpolitik schlicht nicht glaubt. Dass er sagt, ich bin doch hier kein Schauspieler, ich bin doch kein Zirkusdirektor. Es geht doch darum, dass man vernünftige Arbeit macht. Ich glaube, wenn man ihn lassen würde, würde er sich im Kanzleramt zurückziehen und arbeiten und so alle halbe Jahr mal rauskommen und sagen, das und das ist entschieden. Das haben wir weitgehend schon besprochen. Das andere, was ich aber interessant finde, ist natürlich auch die inhaltlichen Differenzen im Bereich Ukraine. Da gibt es einerseits den französischen Präsidenten, der gern mal sagt, also die Deutschen müssten mal mehr machen und warum gibt es mit Taurus so Schwierigkeiten oder auch sagt, wir können Bodentruppen nicht ausschließen. Und dann denkt man, oh guck mal, die machen ja viel mehr. Dann sagt aber Olaf Scholz, zu Recht auch, na Moment mal Leute, es wäre ja auch mal schön, erstens, wenn ihr die Ukraine genauso stark mit Waffen, mit Geld unterstützen würdet wie wir. Das tut ihr nämlich nicht. Und es wäre noch schöner, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber sie sind so viel niedriger als in Deutschland, wenn nicht nur wir in Deutschland so viele ukrainische Flüchtlinge aufnehmen würden, sondern auch ihr Franzosen, was ihr nämlich auch nicht tut. Also auch da stellt man ja fest, boah, das Vorgehen ist gar nicht abgestimmt, es widerspricht sich in Teilen. Und wenn der eine sagt, wir müssen auch über Bodentruppen nachdenken und dann vergehen keine 3 Stunden, dann sagt der andere, um Gottes Willen, niemals nicht mit mir. Angeblich soll Scholz ja in diesem direkten Gespräch mit Macron so sinngemäß gesagt haben, nur über meine Leiche.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops at DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Absolut, das untermauert ja genau das. Und solche ersten Unterschiede gab es schon auch immer, aber sie wurden wirklich im geschützten Raum erstmal besprochen und eins zu eins und nicht eben auf so eine offene Bühne gebracht, die ja auch, wenn wir jetzt mal weiter gucken, ein Geschenk sind für Putin, zu sehen, wie sich Europa danach zerlegt, nach so einer Pressekonferenz, weil die Hälfte sagt, ja, Bodentruppen ist eine super Idee und strategische Ambiguität auch. Und die andere Hälfte sagt, um Gottes Willen. So, das ist einfach nicht smart, wenn man so will, ja, und kann strategische Ziele nicht gut untermauern. Was man aber dazu sagen muss, und da, glaube ich, muss man wirklich Verständnis auch bringen, auch für Scholz und seine, sagen wir mal, Genervtheit, die Russlandpolitik Macrons, kann man jetzt mal verkürzt sagen, ist brutal gescheitert. Ja, er hat wirklich seinen Weg gemacht von, wir wollen Russland nicht demütigen, über Russland darf nicht siegen, zu eine Niederlage Russlands ist unerlässlich. Mhm. Ja, und das hat er ja auch in gewisser Weise zugegeben, in der berühmten Bratislava-Rede und so, und wurde so vom Bremser jetzt zum Treiber. Und dass er das auch nicht gut, sagen wir mal, vermittelt hat und anmoderiert hat und Scholz auch an entscheidenden Punkten mit reingenommen hat, das ist verständlich und wir sind bei Weitem der größere Geldgeber in dieser Sache. Aber all das, sagen wir mal, macht den Eindruck, und das, Lars, kritisiere ich, als ob wir hier mit einer kompetitiven Situation zu tun hätten. Und die beiden jeweils gucken, was macht der andere, was macht der nicht, und dann bin ich aber enttäuscht und ihr müsst auch mal und so. Das wird der historischen Lage und Ernsthaftigkeit der Situation da draußen einfach nicht gerecht. Und da gibt es einfach viele, die sagen, rauft euch bitte zusammen, findet einen gemeinsamen Weg, der irgendwie für euch gangbar ist, der auch beiden idealerweise noch mit einbezieht. und schlagt vor, wie wir es schaffen, dass diese großen Worte von Russland darf nicht siegen auch wirklich, wirklich, wirklich erreichbar werden.
Ist da das Problem, dass sowohl Olaf Scholz als auch Emmanuel Macron den Anspruch haben, derjenige zu sein, der Europa führt, dass es also gar nicht darum geht, wir führen das gemeinsam, sondern jeder möchte sozusagen der Primus inter pares sein? Oder ist das Problem, dass die beide wirklich komplett andere Vorstellungen davon haben, wie man in diesem Krieg und im Verhältnis mit Russland agieren sollte?
Die haben unterschiedliche Vorstellungen, das ist definitiv so. Aber ich finde, es ist alternativlos, wenn wir jetzt die letzten 48 Stunden uns anhören über das Europa der Stärke, das souveräne Europa, das mutige Europa, ein Europa der Zuversicht, ein Europa, was irgendwie bestimmte Werte in der Welt vertritt, dann ist das nicht anders möglich, dass die beiden einen gemeinsamen Weg vorschlagen. Und das können wir beide jetzt hier nicht verhandeln, aber es ist schon möglich, Schritt für Schritt ein Europa der Verteidigung und der Sicherheit zu bauen, was zumindest beiden eine Gesichtswahrung ermöglicht. Und insofern ist, glaube ich, das ständige Rumreiten auf diesen Unterschieden und sie immer wieder auch gut zu erklären, nicht hilfreich, weil wir verlieren einfach Zeit. Und übrigens dieser Faktor Zeit, der ist auch nochmal ernsthaft an dieser Stelle. Macron kann nicht noch einmal antreten zur Präsidentschaftswahl. Er wird demnach bald eine Lame Duck sein, weil die Debatten ausbrechen werden über die Frage der Nachfolge. Intern.
Die Wahl in Frankreich, Frankreich ist 2027. Also noch ein bisschen hin.
Genau. Hat noch ein bisschen Zeit, aber wir wissen trotzdem, wie
so ab, brutal ab, sind. Ab Ende 25 geht's dann los, genau.
Ausbrechen, genau. Und wir kommen in einen Bundestagswahlkampf. Das heißt, auch Scholz wird sozusagen andere Logiken in Politikentscheidungen im Hintergrund haben. Und deshalb sind jetzt eigentlich die nächsten Monate, bis das so richtig abgeht, auch mit dem Wahlkampf für Scholz, super wichtig, dass die beiden an der Stelle Führung anbieten und leben und sie auch glaubwürdig kommunizieren. Und da sind wir natürlich wieder bei Scholz. Macron hat das Vakuum, um das mal höflich zu sagen, was es gibt im Bereich der Europabegeisterung, ja, die Magie des europäischen Gedankens in die Welt zu bringen. Das hat er einfach genutzt und ich finde, das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Seine zweite Sorbonne-Rede, die hat zwar 2 Stunden gedauert und dann kann man sagen, das ist so ein Wortkünstler, aber er hat absolut geliefert, was ich eben meinte, diesen Bereich betrifft, den Menschen eine Vision zu geben und ein Zaubern in die Augen auch zu bringen, was Europa sein könnte. Und das können wir im Detail das auseinandernehmen, ob das realistisch ist oder nicht. So, Scholz tut das einfach nicht. Und da ist auch übrigens, wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, was meine Generation betrifft, also diese Generation Erasmus oder Generation Europe, wie man die oft nennt, die so profitiert hat, einerseits von Europa, aber gleichzeitig auch viel investiert hat in diesen Gedanken, da gibt es viele, die einfach auch wirklich sagen, das ist fahrlässig. An dieser Stelle immer wieder zu sagen, ich bin, wie ich bin und ich kommuniziere, ich finde Symbolik albern. Er hat auf dem Instagram-Video neulich, da war so ein Spiel, da wird der Kanzler gefragt von Jugendlichen, da habe ich immer so Wortpaare und da war so die Frage, Französisch oder Latein? Sagt er, Latein.
Ja, genau.
Da hat er bestimmt super gute Gründe für, weil das ist.
Wahrscheinlich hat er Latein gehabt, genau, aber das sagst du nicht. Genau.
Außerhalb aller, ja genau, aber das ist undenkbar, das regierisch aus Deutschland dann nicht einfach eine gute, sagen wir, rhetorische Figur gefunden hätten, wie sie Französisch natürlich sagen und dann Latein hinterher nochmal kurz erklären, warum sie das in der Schule hatten, so. Aber das ist halt, ja, das ist nicht deiner, weil ich bin, wie ich bin, ich verstehe mich nicht. Das ist aber für das, was hier historisch gerade am Spiel steht, finde ich nicht hilfreich, weil es doch nicht, das ist so, Macron hat so eine Formel, dieses Momentum. Also man kann mehrere Sachen sowohl als auch machen. Man kann Dinge gleichzeitig machen. Und hier würde ich sagen, lieber Herr Kanzler, wir respektieren Ihre Sachlichkeit. Sie sind ein exzellenter Handwerker in bestimmten Bereichen, haben viel abgeliefert und wollen sich nicht überverkaufen. Aber Sie können in diesem Moment einerseits Ihre Vision eines gemeinsamen Europas und dann Deutschlands in Europa in die Menschen und in die Herzen bringen und gleichzeitig einfach liefern und hart arbeiten. Und beides, finde ich, wäre im Moment möglich.
Ist das nicht zu sagen, wenn man das auf einen Satz bringen würde, das Kernproblem? Scholz zielt nicht auf die Herzen, sondern auf die Köpfe der Menschen, auf den Verstand. Und bei Emmanuel Macron ist genau umgekehrt. Emmanuel Macron hat aber auch begriffen, dass Informationen umso besser aufgenommen werden, wenn sie mit Emotionen verbunden werden. Aber damit kommen die beiden halt nicht weiter. Zusammen.
David, genau. Und da sind sie unterschiedlich, aber an der Stelle will ich noch was Positives sagen. Gestern Abend, glaube ich, wurde veröffentlicht in der FT ein gemeinsamer Gastbeitrag von Macron und Scholz, der nicht zu lang ist, der relativ deutlich von einer europäischen Zeitenwende spricht. Hochinteressant. Und sehr konkret wird rund um die Themen Wettbewerbsfähigkeit und Green Deal und AI und wir wollen Abhängigkeiten verringern, wo man auch spürt, dass Scholz sich so ein bisschen bewegen musste, ja, weil da auch die Sprache von Macron drin ist, sowas wie Europa ist sterblich, ja, hätte so Scholz in dem Sinne nicht gesagt, steht aber drin. The EU is our common future, ist der letzte Satz und so. Das finde ich schon gut, da tut sich wirklich was, deshalb will ich da jetzt auch Zuversicht natürlich unbedingt reinbringen. Aber er braucht halt weiterhin so irgendwie Impulse, die, wie du auch gesagt hast, die Herzen zu erreichen. Weil wenn nur Macron das macht, reicht das nicht oder trägt das in Deutschland natürlich auch nicht. Und die Problematik, die Macron übrigens hat, wir haben noch gar nicht über die Innenpolitik geredet, ist, dass er so ein bisschen wie so ein König ohne Land ist, weil die Leute in Frankreich überhaupt gar nicht diesen Europadiskurs gerade wollen oder mehr Europa wollen und da sehr, sehr zurückhaltend sind. Das heißt, er gewinnt gar nicht unbedingt Wählerstimmen 1:1 damit. Was er aber schafft, und das ist aus seiner Sicht geschickt, ist seine Legacy bereits jetzt zu bauen. Und das ist halt einfach als dieser große Vereiner des europäischen Gedankens in Zeiten von Krieg und Spiel dann dazustehen.
Du musst, wo wir jetzt schon so langsam in die Endschleife kommen, nochmal einmal sagen, du hast es angesprochen, Bundestagswahl. Da könnte sich ja was verändern und es könnte Friedrich Merz Bundeskanzler werden. Der Friedrich Merz, der vor gar nicht so langer Zeit nach Frankreich gefahren ist und dort auch tatsächlich von Emmanuel Macron empfangen wurde, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn dann so ein Oppositionsführer kommt. Wäre das ein anderes Verhältnis? Weil ich meine, am Ende ist auch Friedrich Merz von seiner Persönlichkeit ein anderer Mensch als Emmanuel Macron, um es mal auch da vorsichtig auszudrücken. Aber er ist vielleicht da so ein bisschen biegsamer, oder? So ein bisschen anpassungsfähiger.
Genau, fürs komplette Bild sollte man nur einmal kurz noch sagen, Macron trifft Merz, der trifft da auch Habeck und andere. Mhm. Und er macht, was interessant ist, öfter solche Treffen, ohne dass die Presse darüber schreibt oder was davon weiß. Aber so hat er auch Merz gedacht, man hört auch, dass sie sich sehr gut verstehen und auch Macron diese Chemie gut fand. Ich glaube aber, das ist im Moment wirklich noch zu früh, weil Merz hat in der Art und Weise keine Verantwortung bisher getragen. Macron gewinnt auch Respekt sicherlich, je länger jetzt diese Monate gehen, gegenüber der Erfahrung, die Scholz mit reinbringt und dass auch dieses Deutschland-Tandem dadurch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Je näher die Wahlen kommen, wird sich auch Macron kritischer damit beschäftigen, welche Konstellationen denkbar sind. Übrigens insbesondere, wenn Trump die Wahl gewinnen sollte, steigt, das ist meine These, massiv die Chance von Scholz Kanzler zu bleiben. Und das wird alles im Medizin auch gewälzt. Aber dass er, sagen wir mal, spontan mit Merz so 1:1 im Restaurant in Paris mehr tickt und Wärme aufbaut, ist vorstellbar. Ist jetzt aber nicht ein Anzeichen, dass sich dann alles ändert.
Ja, und vor allem die Frage ist ja sozusagen, ob es sozusagen dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich auf der persönlichen Ebene ist, das hast du ja auch schon gesagt, schon auf einem Tiefpunkt angelangt. Ob es noch tiefer geht, halte ich auch eher für unwahrscheinlich, weil es so eine Person wie Olaf Scholz, die eben Gefühle gar nicht zulässt. Ich weiß nicht, ob du das auch auf TikTok gesehen hast, fand ich auch total interessant, wie er durch das Kanzlerbüro gegangen ist und dann die Kanzlerwohnung gezeigt hat. Und in der Kanzlerwohnung steht so ein Rudergerät, ne? Und dann setzt er sich auf das Rudergerät und rudert so ein bisschen, weil er halt gern rudert. Und dann wird er gefragt, ob er denn beim Rudern dann irgendwie auch noch an Politik denken würde, überhaupt irgendwas denken würde. Und irgendwie, oder ob er dann sozusagen irgendwie, ob das seinen Gedanken frei macht, sagt er, nö, da denke ich an gar nichts. Das ist, weißt du, jeder andere würde sagen, da entspanne ich, da komme ich runter. Und da gibt es ja den schönen Satz von Olaf Scholz. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn so oft zitiert, ob er überhaupt von Scholz kommt oder aus seinem Umfeld, aber ich brauche gar keine Hobbys, um runterzukommen, weil ich gar nicht erst hochkomme. Und das ist es, das ist vielleicht auch auf den Punkt gebracht, was das Problem ist, in einem Kontakt mit einem Menschen, der so empathisch rüberkommt, zumindest wie Emmanuel Macron. Ich frage immer alle, die in diesem Podcast sind, das würde ich auch dich fragen. Wie siehst du die Zukunft der Ampel? Von Tag 1 in diesem Podcast haben viele Experten gesagt, die Ampel wischt das erste Jahr nicht, das zweite Jahr nicht, nur sind wir bald im dritten Jahr. Und ich sage immer, das geht jetzt auch noch so weiter bis Herbst nächsten Jahres. Und ich glaube auch nicht, dass es an den Haushaltsberatungen jetzt scheitert, sondern dass die wahrscheinlich zum ersten Mal so gut vorbereitet sind, dass wir uns zumindest dergestalt wundern, dass es danach weitergeht und dass da die Ampel versucht, noch gut zu machen, was wettzumachen ist.
Das sehe ich absolut genauso. Ich würde sagen, diese Überschriften waren alle zu groß und zu laut. Das Ende der Ampel, die Krise Berlins, sondern die werden jetzt durchhalten. Die FDP kämpft ums Überleben. Das heißt, die hat auch kein Interesse, jetzt zu früh in so einen Strudel zu geraten. Die könnte noch mit irgendeiner komischen staatsmännischen Geste kurz vorher ein großes Manöver machen. Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen das gutieren würden an der Wahlurne. Das heißt, ich glaube, sie halten durch. Und meine Beobachtung ist auch, dass Scholz und das Umfeld von Scholz sich jetzt schon massiv beschäftigt mit der Wahlkampfstrategie und vor allem dem Kandidaten Friedrich Merz und ist da.
Erzähl mal so ein bisschen, was du da, gewissen, ja, du bist ja. Du bist da ja dicht dran tatsächlich auch. Erzähl mal, wie aus deiner Sicht diese Wahlkampfstrategie aussieht und welche Rolle da gerade Friedrich Merz absurderweise ja spielt.
Die Wahlkampfstrategie geht natürlich, so wie ich es bisher lesen kann, auf eine Situation, wo wir weiterhin von ernsthaften Krisen umgeben sein werden, ein bisschen vielleicht wirtschaftlichen Aufschwung erleben werden. Die Frage Trump oder nicht Trump steht im Raum. Aber eine Situation entsteht, ähnlich wie wir es schon mal hatten, wo einfach Kanzler Scholz derjenige ist, der sagen kann, ihr kennt mich, ich bin der Besondere, ich habe das schon jahrelang gemacht. Und auf der anderen Seite ist Merz der teilweise Unbeständige, der noch keinerlei Regierungserfahrung vorweisen kann. Und nun in solchen Zeiten geopolitischer Krisen, wie wir sie noch nie in der Gleichzeitigkeit erlebt haben, habt ihr die Wahl. Lasst ihr euch operieren von jemandem, der das schon mal gemacht hat, oder geht ihr einfach in ein Experiment rein? Und ich glaube, das muss man sehr ernsthaft betrachten, dass darin eine Chance liegt. Die sehen, glaube ich, viele noch nicht. Ich glaube aber, dass diese Art der Rhetorik funktionieren wird. Und das Verhalten von Merz hat ganz entscheidend damit zu tun, dass er eine Stabilität und Beständigkeit findet. Wenn er weiterhin, sagen wir mal, Ausrutscher hat rhetorisch oder Worte benutzt, die nicht gepasst haben oder auch emotional ein bisschen lauter wird, dann wird das alles diesem ruhigen, sachlichen, in kurzen Sätzen sprechenden Scholz helfen. Und da müssen wir einfach mal abwarten. Und auch da übrigens nochmal, das finde ich auch so interessant, wenn wir nur auf Scholz gucken und diese Art und auch die Art, wie er dann Wahlkampf machen wird. Der Satz heute, da bringe ich nochmal Macron ins Spiel, ja, in Münster, der mehrfach erwähnt wurde bei der Preisverleihung von Steinmeier, aber auch von Macron selbst, war ein Zitat von Victor Hugo: Lieben heißt handeln. Mhm. Ja, jetzt haben beide so richtig laut und groß und mehrfach irgendwie an Stellen erwähnt und so. Und Scholz war halt nicht da. Und das passte auch irgendwie, weil dem wäre dieser Satz irgendwie entglitten oder nicht gut über die Lippen gekommen. Und ich glaube, das muss man irgendwie immer wieder mitdenken, dass er einfach Riesenprobleme hat, diese Ebene von Politik anzusprechen.
Ich meine, interessant, dass irgendwie, dass du auch sagst, dass also offensichtlich ist es ja so, dass Friedrich Merz eigentlich jetzt den Scholz von 21 geben muss. Der Scholz 21 war ja schon während des Wahlkampfes der Staatsmann. Während sich die anderen noch in die Debatten eingelassen haben, stand Scholz da und man dachte, du, der ist schon Kanzler. Und genau das muss jetzt eigentlich muss Merz jetzt möglichst wenig sagen, möglichst da stehen und darauf vertrauen, dass das Misstrauen in die Ampel halt groß genug ist. Und eigentlich, Stand heute kann man sagen, er kann sich eigentlich nur selber schlagen. Aber das ist genau das, worauf die SPD setzt. Oder das Team Scholz setzt, sagen wir es mal so.
Exakt. Und es gab halt schon mal eine Zeit, wo man gesagt hat, auf niemals wird Scholz diese Wahl gewinnen. Und es haben sich alle getäuscht. Das gibt auch Scholz und dem Umfeld ein großes Selbstbewusstsein. Und ich glaube, er kann sich nur selber schlagen. Und ich glaube aber, Scholz und das Umfeld und die Ampel kann eine Sache tun, wirklich darauf achten, dass handwerkliche Fehler eingestellt werden. Weil da sind sie dann wirklich angreifbar und das kratzt auch an diesem Bild, dieses, wie du ihn auch beschrieben hast, des harten Arbeiters Scholz, der bis nachts noch die Akten wälzt und sich genau im Detail vorbereitet. Da ist ja ein Riss drin, ja, weil da gab es ganz offensichtlich die handwerklichen Fehler und auf die setzt Merz, wenn die eingestellt werden, Merz ab und an ein bisschen ausrutscht und das Krisenhafte sich verstärkt, inklusive transatlantisch krisenhaft, dann ist die Situation eine neue. Und dann wird eventuell auch, und da ist das nochmal, um den Bogen zu spannen, der Staatsbesuch, ein toller vielleicht Startpunkt einer neuen Phase deutsch-französischer Nähe, Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit, die dann auch nochmal in den Wahlkampf reinwirken wird, weil man merken wird, auch Macron hat dann doch irgendwie ein Interesse, dass Olaf bitte an seiner Seite weiter läuft, wo uns allen die Welt um die Ohren fliegt.
Das ist ein schöner, halb optimistischer Schlusspunkt. Lieber Christoph, vielen Dank. Ich treffe morgen Abend im Rahmen des Abendessen Marie Kader Lang. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal, dass in einer der nächsten Folgen, sollen es diesen Scholz-Update noch gibt, solange der Kanzler ist. Mir graut ja ein bisschen davor tatsächlich, was mache ich eigentlich mit diesem Update, wenn der nochmal 4 Jahre Kanzler ist, nochmal 4 Jahre. Mal gucken. Dann komme ich nochmal auf dich zurück, Christoph. Ansonsten bagger ich ein bisschen an Marie Kader Lang. Hoffe, dass ich sie hier einladen kann in diesem Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops at DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.